Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Was heute gern als gute Laune Jazz oder Bierzeltmusik gilt, war, wie wir gerade hören, extrem anspruchsvoll zu spielender, filigran gesetzter und dazu noch mitreißender traditioneller Jazz. Chris Barber, einer ihrer größten Protagonisten jenseits der USA, ist gestorben. Am Ende der Sendung erinnern wir an ihn. Zunächst berichten wir über Neues von der Berlinale, den heute vorgestellten nationalen Lesepakt und über die Aufregung um die Übersetzung von Amanda Gormans Lyrik. Es ist Tag 3 des virtuellen Berlinale-Wettbewerbs und das bedeutet, unter den konzentrierten Bedingungen des Industry-Event, an dem ja nur Fachleute teilnehmen, dass schon Halbzeit ist. Gestern haben wir hier in Kultur heute über die deutschen Wettbewerbsbeiträge gesprochen, die Filme von Maria Schrader, Daniel Brühl und Dominik Graf. Heute werfen wir mit Maya Elmreich einen Blick auf die internationalen Produktionen, die ins Rennen um die Bären gehen. Festivalchef Carlo Chatrian hatte ja angekündigt, dass die Filme in diesem Jahr ein Gefühl der Unsicherheit durchwehe. Maya Elmreich, ist das denn spürbar bei den Filmen, die Sie bislang gesehen haben?
Ja, durchaus, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Nun kann man natürlich sagen, dass die meisten ernstzunehmenden Filme irgendwie immer mit Unsicherheiten zu tun haben. Den ProtagonistInnen, die vor Überzeugung nur so strotzen, die geben natürlich wenig Anlass, packende Geschichten zu erzählen. Also Unsicherheiten sind quasi der Nährboden für gutes Kino und das sieht man jetzt im Wettbewerb der Berlinale an dem Film Albatros von Xavier Beauvoir, der die Hälfte seines Filmes darauf verwendet, erstmal einen ganz glaubhaften, selbstbewussten, sehr sicheren Menschen aufzubauen. Einen Polizisten in einem kleinen Küstenort in der Normandie, der für alle ein offenes Ohr hat, der sich um alle kümmert. Und dann genau auf der Hälfte des Filmes geschieht ein großes Unglück. Er will Schlimmes verhindern, richtet aber Schlimmes an. Er erschießt nämlich jemanden bei einem Einsatz. Und dieser sonst so souveräne Sympathieträger, der löst sich vor unseren Zuschaueraugen förmlich auf, kann nicht mehr kommunizieren, nicht mehr interagieren, keiner kommt mehr an ihn ran. Und er merkt, dass er diesen Leidensweg alleine gehen muss. Dazu dann noch perfekt die Musik Pergolesis Stabat Mater, ganz eindrucksvoll eingesetzt, also die Passion schlechthin. Albatros, dieser Film von Xavier Beauvoir, zeigt also, um nochmal auf das Motto von Chatrian zurückzukommen, dass die Unsicherheit so ziemlich die einzige Sicherheit im Leben ist.
Gibt es vielleicht sonst noch rote Fäden, die diese unterschiedlichen Filme des Wettbewerbs zusammenhalten würden?
Ja, ich habe zwischenzeitlich mal gedacht, das ist der Berlinale-Jahrgang der schweigsamen Männer und sprachlosen Filme. Bei Albatros habe ich es gerade schon beschrieben, da verstummt der Held ja auch, wenn er zum Antiheld wird. Aber kaum gesprochen wird auch in dem Weltkriegsfilm Natural Light von Denis Nagy. Das ist sein Langfilmdebüt. Und das nimmt uns mit, gemeinsam mit ungarischen Soldaten, in eine sowjetische Sumpflandschaft, da sollen die Partisanen aufspüren. Und das ganze Elend, das wird nicht etwa durch Dialoge ausgedrückt, sondern durch Licht und Farben, also die Uniformen, der Schlamm, die Erde, die Natur. All das zieht uns förmlich mit ihren düsteren Farben mit in diesen moralischen und auch tatsächlichen Sumpf. Und wir befinden uns also nicht an der Front des Krieges, aber stecken förmlich mittendrin im grausamen Alltag. Aber dann wiederum, so ganz und gar nicht still oder mundfaul, ist der neueste Wettbewerbsbeitrag auch von einem ungarischen Regisseur, Benz Flieg, auf. Der reiht nämlich eine ganze Reihe von Gesprächen aneinander, die wirklich schmerzliche, existenzielle Geschichten zutage bringen. Das ist jeweils so, dass wir reingeworfen würden, also würde man plötzlich eine Tür aufreißen und wir würden unerwartet Zeugen werden von wirklich ganz tragischen Geschichten. Da geht es um Schuld und Verlust, um Geheimnisse und Verletzungen. Ein Paar, das ganz unterschiedlich den Verlust des Kindes verarbeitet, ein Mann, der den Tod seiner Freundin rächen will. Also inhaltlich, aber auch visuell kommen wir diesen Auseinandersetzungen extrem nah, müssen uns so peu à peu, wie bei so einem Puzzlespiel, erstmal die Geschichten erschließen. Sehr, sehr spannend und berührend. Das ist ein Film, der einem förmlich ins Gesicht springt, aber natürlich auch irgendwie ins Gemüt springt. Der heißt Forest, I See You Everywhere von Benz Flieg auf.
Klingt jetzt aber ein bisschen düster. Die Berlinale setzt ja normalerweise auch auf die großen Stars auf dem roten Teppich, der in diesem Jahr natürlich leer sein muss. Gibt es trotzdem ein bisschen Celebrity-Fieber?
Ja, aber natürlich nur indirekt auf dem Bildschirm. Man kann also aus diesem Digitalprogramm der Berlinale herauslesen, welche Stars man hätte begrüßen wollen auf dem roten Teppich. Die Berlinale hat sich ja erst im allerletzten Moment verabschiedet von der Hoffnung, ein echtes physisches Festival abhalten zu können. Der internationale Star-Rummel, für gewöhnlich in der Sektion Berlinale Spezial, nicht die große Filmkunst, sondern eher so die Blockbuster-Qualitäten sind da gefragt. Die Dokumentation Tina hat das zum Beispiel gezeigt. Das ist ein Porträt von Tina Turner, sehr konventionell produziert, viele Interviews, Konzertmitschnitte, auch ziemlich pathetisch, muss man sagen. Am Ende hatte ich so das Gefühl, ich hätte eine zweistündige Nachruf-Eloge noch zu Lebzeiten gesehen. Mhm. Aber für eingefleischte Tina Turner-Fans ist das natürlich was. Also all das sind natürlich Bilder, die man hätte produzieren wollen und damit diese Berlinale Bedürfnisse stillen wollen, zumindest im echten Berlinale-Jahr.
Was dieses Jahr nicht geht. Vielen Dank, Maya Elmenreich. Sie berichtet und sichtet für uns die Wettbewerbsfilme in dieser virtuellen Berlinale. Heute haben die Stiftung Lesen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Nationalen Lesepakt vorgestellt. Mehr als 150 Partner tun sich darin zusammen. Karin Schmidt-Friederich, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, formulierte es so.
Wir wollen die vielen Initiativen und Aktivitäten, die es zur Leseförderung schon gibt, bündeln, besser sichtbar machen, besser koordinieren. Also wir legen quasi den Grundstein für ein gemeinsames Gebäude oder um ein anderes Bild zu benutzen, wir bündeln Streulicht zu einem Laserstrahl für Lesekompetenz.
Sichtbarkeit also wird angestrebt und die Mobilisierung der gesamten Gesellschaft. Das Ziel heißt Bildungsgerechtigkeit oder konkret, mehr Kinder sollen besser lesen lernen. Dafür saßen heute auch Experten mit am Tisch. Integrationsforscherinnen, Lesepädagoginnen, Bildungsforscher. Mein Kollege Jörg Plath ist beeindruckt, hat aber ein paar Anmerkungen.
Lesen ist eine schöne Sache. Man verlernt das Staunen nicht, etwa angesichts der heutigen Vorstellung des Nationalen Lesepakts. Heiliger Bimbam, geht's nicht ein bisschen säkularer? Ein Pakt wird mit dem Teufel geschlossen, weshalb seit längerer Zeit die Bezeichnung Vertrag gebräuchlich ist. Aber vielleicht heißt der Pakt in diesen bürgerlichen Zeiten ja Pakt, weil keine Vertragspflichten vereinbart sind. Der Nationale Lesepakt ist eine Willenserklärung von vielen. Die Paktpartner sind allesamt honorig, sie kommen ohne Boxfüße und Hörner daher. Die Bildungsministerin, einige ihrer Kolleginnen aus den Ländern, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Vertretung von Verlagen und Buchhandlungen, die Stiftung Lesen sowie 150 Unternehmen und Verbände. Sie alle wollen sich für die Förderung des Lesens, ob digital oder analog, als Grundlage von Bildung, Eigenständigkeit und Miteinander einsetzen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Man kann offene Türen mit größerem intellektuellem Aufwand einrennen. Immerhin beherrschen erschreckende 3 Millionen junge und 6 Millionen erwachsene Menschen das Lesen und Schreiben nicht richtig. Allerhöchstens wäre vielleicht daran zu erinnern, dass Lesefähigkeiten nicht nur die Grundlage von Bildung, Eigenständigkeit und Miteinander sowie der Integration und der Demokratie sind, wie es so schön auf der Pressekonferenz hieß, sondern auch die Grundlage von Propaganda, Indoktrination und Gehirnwäsche, weshalb das Lesen in jeder Diktatur hoch im Kurs steht. Lesen ist eben nur die Grundlage, auf der sich durchaus Widersprüchliches entwickeln kann. Dafür gibt es den schönen Begriff des Dual Use, der zwei Verwendungsweisen. Lesen ist wie Ammoniumnitrat, es kann düngen oder in die Luft sprengen. Dennoch oder gerade deshalb ist gegen den Nationalen Lesepakt nichts zu sagen. Allerhöchstens, so die Integrationsforscherin Naika Furutan, dass das Lesen in 10 Jahren das sein könnte, was heute die Schallplatten für uns sind. Furutan gab in dem sehr einheitlichen, wohlmeinenden Chor der Bildungsforscher die Spielverderberin und wies darauf hin, dass die Hybridisierung von Lebenswelt und Sprache in Texten bisher nicht erkennbar sei, weshalb die Attraktivität des Lesens für Jugendliche sinke. Dafür gibt es noch einige andere Gründe. Dennoch bleiben Lesekompetenzen, möglichst in mehreren Sprachen, für die nächsten Jahre entscheidend. Und daher ist gegen den Nationalen Lesepakt nichts zu sagen. Allerhöchstens, dass sich manche der Teilnehmer eilig vom Saulus zum Paulus wandelten. Die Bundesbildungsministerin und die Länderkolleginnen haben ja im Lockdown die Schulen geschlossen, was als engagierter Einsatz für die Lesefähigkeit zu werten schwerfällt. Und als die Schulen noch offen waren, bekleckerten sich dieselben Politiker auch nicht mit Ruhm. Sie haben, trotz vieler Mahnungen, zuletzt durch die PISA-Studien, nichts oder zu wenig geändert an der Förderung von bildungsfernen, lesefernen Schichten, an ihrer Ausgrenzung durch die frühe Entscheidung für eine Schulform, an der fehlenden Mobilität zwischen den Schultypen und einigem mehr. Verglichen mit den Bildungspolitikern wirken die paktierenden Medienunternehmen vergleichsweise unbescholten. Für sie ist das Lesen ja der Stoff, aus dem die Träume und die Umsätze sind. Und jeder Harry-Potter-Band steigert 700 Seiten lang die Lesefähigkeit. Nur dass das Online-Kaufhaus Amazon mitmacht, verwundert ein wenig. Hatte man doch bisher den Eindruck, die US-Amerikaner würden die Lesekompetenz gern unterhalb der Schwelle des Betriebsverfassungsgesetzes halten. Sei es drum, die gute Sache fordert eben von allen Opfer. Nach so vielen vollmundigen Bekenntnissen müssen jetzt Taten folgen und die zahlreichen guten Ideen umgesetzt werden, in der Gesellschaft und von vielen, aber auch in der Bildungs-, Sozial- und Integrationspolitik. Denn es sind meist die sozial Deklassierten, die weniger lesen können, was ihre Lage verschärft. Pakte müssen eingehalten werden. Pacta sunt servanda.
Jörg Plath mit Anmerkungen zum Nationalen Lesepakt. Sensibilität in Sprache und Wortwahl wird derzeit an vielen Stellen vehement eingefordert und dabei spielt die mimetische Einfühlung und Stellvertretung eine große Rolle. Wer darf für wen sprechen, wird dann gefragt. Oder ganz aktuell, wer darf wen übersetzen? Es geht um die Übertragung von Amanda Gormans Gedicht »The Hill Will We Climb« ins Niederländische, für das eine weiße Übersetzerin nun absolut nicht in Frage komme, wie eine schwarze niederländische Aktivistin meinte. Carsten Sinner, Professor für Übersetzungswissenschaft an der Uni Leipzig, sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur, er verstehe nicht,
dass sie nicht dazu geeignet sein soll, weil sie weiß ist. Wenn man diesem Gedanken folgen würde, könnte ja auch jemand, der schwarz ist, nicht Weiße übersetzen, umgekehrt. Oder jemand, der einer Minderheit angehört, könnte niemanden aus einer Mehrheit übersetzen, weil er ja nicht versteht, wie der sich fühlt. Und weil der das alles nicht so sehen kann und nicht so einfühlen kann. Ich glaube nicht, dass das ein Ansatz ist, den man irgendwie verkaufen kann.
Demgegenüber meint die afrodeutsche Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Übersetzerin Marion Kracht.
Es geht ja nicht um Schwarz als Hautfarbe oder so, sondern es geht ja um Selbstdefinitionen, Identitäten und Erfahrungswelten. Und es geht darum, dass es ja genügend BPOC, also Schwarze und People of Color, Übersetzerinnen, Autorinnen, Expertinnen gibt, die sich vielleicht eher da hereinfinden können. Es ist auch ein Problem, denke ich schon, ein bisschen von Machtstrukturen innerhalb des Literaturbetriebs und der Verlage, dass zunächst mal nach weißen Expertinnen gesucht wird und gar nicht vorausgesetzt wird, dass es auch andere gibt.
Und schon sind wir mittendrin im Dickicht jenes Identitätsdiskurses, der fordert, die eigene Position in der Mehrheitsgesellschaft doch bitte mitzureflektieren. Die Geschichte um Amanda Gormans Gedicht fasst Peter Jungblut zusammen.
Amanda Gorman ist zu einer Marke geworden und damit sehr erfolgreich, nicht nur als Lyrikerin, sondern auch als Modeikone, als Bürgerrechtlerin, als Stimme des jungen schwarzen Amerika. Sie wird von Michelle Obama interviewt, ist mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey befreundet, sie versteht was vom Showgeschäft, schließlich wurde sie in Los Angeles geboren. Gorman wurde über Nacht zum Star, seit sie am 20. Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden am Rednerpult stand.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade?
Eine Wortkünstlerin, ohne Zweifel. Aber wie schwer ist es tatsächlich, diesen Stil, diesen Tonfall zu treffen? In Holland sollte die junge weiße Autorin Marijke Lucas Reinefeld das bahnbrechende Gedicht von Gorman ins Niederländische übersetzen, »The Hill We Climb«, der Hügel, den wir erklimmen. Dagegen gab es Protest. Eine Weiße könne doch nicht ein derart politisches Werk einer jungen schwarzen Frau übersetzen. Und das, obwohl Amanda Gorman persönlich zugestimmt hatte. Für den Frankfurter Lyrikexperten und Buchautor Christian Metz ist das nicht ausschlaggebend. Er sagt, sobald ein Gedicht zu einem Produkt wird, also vermarktet wird, ökonomischen Nutzen hat, ist bei der Auswahl eines Übersetzers äußerste Sensibilität erforderlich.
Es geht tatsächlich darum, wem gehören Geschichten und wer eignet sie sich an, um sie dann ökonomisch in Zirkulation einzuspeisen. Und vor dieser Traditionslinie ist das durchaus ein Argument, das man bedenken sollte, gerade wenn man ja andere Möglichkeiten hat, um solche Gedichte übersetzen zu lassen, nämlich von anderen Personen übersetzen zu lassen.
Demnach ist es also keineswegs unerheblich, welche Hautfarbe eine Übersetzerin hat. Womöglich kann sich eine weiße Autorin in den Text einer Schwarzen einfühlen, aber darf sie sich diesen Text auch aneignen? Nein, sagt Christian Metz, denn Europas Weiße haben sich in der Vergangenheit ständig die Produkte von Schwarzen angeeignet, und zwar gewaltsam.
Von dieser Tradition können wir uns nicht einfach ablösen. Und es gibt eben eine sehr lange und sehr mächtige Tradition der Aneignung von Produkten, die von schwarzer Hand, sage ich jetzt mal, gefertigt wurde. Und da merken Sie schon, da spielt die Diskussion über Hautfarbe sehr wohl eine Rolle. Und um diese Reflexion geht es. In dieser Verpflichtung, würde ich sagen, ist man als Europäer sehr wohl und als niederländischer Verlag, da ist man das allemal.
Der Hamburger Verlag Hoffmann und Campe, der Gormans wegweisendes Gedicht Ende März auf Deutsch veröffentlichen wird, hat es nach Auffassung von Metz besser gemacht als der holländische Verlag. Hoffmann und Campe heuerte gleich drei Übersetzerinnen an, die Netzaktivistin und Deutsch-Türkin Kübra Gümüşay, die schwarze Politologin Hajiye Haruna Ölker und die auf amerikanische Literatur spezialisierte Uda Strädling.
Bei diesen drei Übersetzerinnen können Sie sehr gut sehen, dass man bei Hoffmann und Campe, die diese Übersetzung beauftragt haben, sehr wohl überlegt hat, wie dieser Diskurs, der da auch eröffnet worden ist in diesem Gedicht, übertragbar ist, aufnehmbar ist in die ökonomische Zirkulation in einem Land wie Deutschland.
Amanda Gorman hat mit ihrem Gedicht also eine Debatte angestoßen über Kolonialismus, über Ausbeutung, über die Frage, wie schwer und manchmal unmöglich es ist, Grunderfahrungen in andere Sprachen zu übersetzen.
Peter Jungblut berichtete: Wenn man die Wortschöpfung klassischer Jazz nicht für grundsätzlich verfehlt hält, dann ist er der Mann, der ihn verkörpert, Chris Barber. Der britische Posaunist und Bandleader starb im Alter von 90 Jahren in London. Noch vor 15 Jahren brachte er treue Fans in deutschen Stadthallen zum Toben. Er wurde mit dem Sound von New Orleans früh zum Popstar und damit zum Role Model für eine ganze Generation von britischen Musikern, darunter auch die Beatles. Als Chris Barber anfing, Musik zu machen, war in Deutschland noch jene dunkle Zeit, in der sie verunglimpft wurde als, Zitat, von Negern mit Hilfe des Juden vollführter musikalischer Dressurakt. In Chris Barbers Hand und durch seine Posaune wurde sie Zauberei. Karl Lippegaus erinnert an ihn.
Chris Barber konnte sich an die Zeit erinnern, als bei der BBC der Nachrichtensprecher abends im Dinnerjacket die 20-Uhr-Meldungen verlas. 1939 kauerte Chris in einem Dorf nördlich von London vor einem teuren kleinen Radio aus Bakelit. Er wollte wissen, was es Neues von den britischen Truppen in Dünkirchen gab. Was der amerikanische Sender AFN an Musik spielte, interessierte ihn noch mehr.
In Großbritannien, wie in den meisten europäischen Ländern, wurde vor dem Zweiten Weltkrieg im Radio kaum populäre Musik gespielt. Rundfunk wurde damals von Leuten aus der Oberschicht und von Intellektuellen gemacht. Während des Kriegs sah man sich irgendwann gezwungen, die vielen Stunden Sendezeit zwischen den Nachrichten mit populärer Musik zu füllen. Damals hörte ich diese Musik zum ersten Mal. Eines Tages spielte ein Disc-Jockey eine Platte und sagte, das war Jazz. Es klang so anders. Mir gefiel es.
And it sounded different, and I liked it.
Well, what do you know about that? Now, good evening, ladies and gentlemen. I want to tell y'all that I'm gonna do a little practicing this evening on this little Selma trumpet. Bless his little heart.
Chris Barber studierte Kontrabass und Posaune an der Guildhall School in London und wurde ein fleißiger Plattensammler. Er hatte Kumpels, die in Harlem für ihn Jazz- und Bluesplatten kauften. Als der Krieg zu Ende war, besaß er bereits 60 oder 70 sehr wertvolle Shellacs. Es fiel ihm auf, dass der Trompeter Louis Armstrong Soli blies, die kein anderer nachspielen konnte. Der schwarze New Orleans Jazz der 1920er Jahre war es, in den sich Chris verliebte. 1950 jammte er mit dem Gitarristen Alexis Corner samstagsmorgens bei Dobell's, einem Plattenladen. Mit Monty Sunshine an der Klarinette und dem Trompeter Ken Collier, einem Ex-Matrosen, dem genauen Gegenteil zum kultivierten Barber, lösten sie die Wiedergeburt des New Orleans Jazz in Europa aus, auch im Osten. Sein Banjo-Spieler Lonnie Donegan wurde der Vater der Skiffle-Bewegung, von der die Beatles, Eric Clapton und Steve Winwood profitierten. So gesehen war Chris Barber mitverantwortlich für die sogenannte britische Rock-Invasion in den USA. Chris konnte irgendwo in einem Balkangrill sitzen, er schnappte über die Hausanlage eine Melodie mit ungeraden Metren auf und schrieb danach für die Band Ubava Zabava, dass sie live 20 Minuten lang spielten. Es war nie Zeit, um zu proben, wenn Muddy Waters und sein Pianist Otis Spann nach England kamen. Muddy warf einen skeptischen Blick auf die Posaune des Engländers. Chris hatte von Otis erfahren, die erste Nummer ist Hoochie Coochie Man und in welcher Tonart? In A. In Newcastle sang ihm Muddy die ersten Töne vor und danach schauten er und die Band nur auf Muddy Waters und es lief wunderbar.
So I just noticed the boys started do dee doo dee dum, bum, bum. And Muddy noticed began with broad grins and walked on stage and began playing it.
Nach Deutschland kam Chris Barber immer öfter, besonders ab den 80er Jahren. Sein deutscher Manager besorgte ihm ständig neue Termine, Land auf Land ab. Und alles schrie bei steigendem Alkoholpegel immer lauter nach einer Platte. Als die Chris Barber Band für den Produzenten Karl Emil Knutzen 1954 eine Scheibe aufnahm, die Ice Cream hieß, ahnte niemand, dass Chris Barber diese Platte wie ein Fluch bis an sein Lebensende verfolgen würde. Der nicht zu anspruchsvolle Text wurde von der Band im Studio improvisiert. Yes,
Karl Lippegaus war das zum Tod von Chris Barber. Anja Reinhardt würdigt in den Kulturmeldungen des Tages einen großen Namen im Reggae.
Neville Livingston, besser bekannt als Bunny Wailer, ist tot. Er gründete zusammen mit Bob Marley und Peter Tosh 1963 die Band The Wailers, zu deren bekanntesten Songs Get Up, Stand Up aus dem Jahr 1973 gehört. Get up, stand up. Get Up, Stand Up, gesungen von Bunny Wailer, der mit Bob Marley auch familiär verbunden war, denn Wailers Vater und Marleys Mutter hatten ein gemeinsames Kind. Bunny Wailer startete in den 1970er Jahren eine Solokarriere, bekam für seine zahlreichen Platten 3 Grammys und wurde auch in seiner Heimat Jamaika geehrt, unter anderem mit dem Order of Jamaica für seine musikalische Pionierarbeit. Bunny Wailer wurde 73 Jahre alt. Das Hessische Landesarchiv hat einen 6-teiligen Podcast zum ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 erstellt. Die Folgen entstanden aus über 400 Stunden Tonmaterial, darunter Zeugenbefragungen wie die von Hermann Langbein, Häftling zuerst im KZ Dachau, dann in Auschwitz und später Mitbegründer des Internationalen Auschwitz-Komitees.
Ich habe in Dachau als Schreiber gearbeitet auch. Wenn wir dort einen Tag hatten, wo 10 Leute gestorben sind, so war das für uns ein sehr schlimmer Tag. Ich kam nach Auschwitz. Dort wurde in der Tagschicht auch und in der Nachtschicht 7 Schreibmaschinen nichts anderes als Totenmeldungen geschrieben.
Das war Hermann Langbein. Ein Archivar des Landesarchivs ordnet die historischen Aufnahmen vorher ein. Die Mitschnitte des Prozesses wurden in den 1990er Jahren digitalisiert und vom Fritz-Bauer-Institut bearbeitet. Fritz Bauer war der maßgebliche Initiator der Auschwitz-Prozesse. Die Unterlagen des ersten Gerichtsverfahrens gehören seit 2017 in das Register des Weltdokumentenerbes der UNESCO. Über die Website des Hessischen Landesarchivs gelangt man zu den Folgen des etwa einstündigen Podcasts. Jerzy Limon, der Gründer des Danziger Shakespeare-Theaters, ist tot. Er erlag heute seiner Covid-19-Erkrankung, wie eine Sprecherin des Theaters mitteilte. 2014 gründete der Übersetzer und Autor, der auf Shakespeare und das elisabethanische Theater spezialisiert war, das Haus in Danzig. Die britische Königin Elisabeth II. Ernannte ihn zum Offizier des britischen Empire-Ordens. Ihr Sohn Prinz Charles und der polnische Oscar-Regisseur Andrzej Wajda waren Schirmherren des Theaterprojekts. Jerzy Limon wurde 70 Jahre alt.
Vielen Dank, Anja Reinhardt. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Suche nach Lockdown-Lockerungen bei den Bund-Länder-Gesprächen. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.